Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20.1816 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg. Ich bitte zügig, die Plätze einzunehmen.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Frömming.
Moment, ich habe überhaupt noch nicht die Frage aufgerufen. Ich bitte erstmal darum, die nötige Ordnung herzustellen. Und das gilt für die Regierungsbank genauso wie für die Reihen der Fraktionen. Gespräche kann man sicherlich, wenn sie dringend notwendig sind, nach draußen verlagern. So, wenn dann nun alle ihren Platz gefunden haben, rufe ich auf die Frage 1 des Abgeordneten Dr. Götz Frömming zur Bereitstellung von Mitteln für Bildungs- und Forschungsprojekten zum Linksextremismus. Bitte, Herr Staatssekretär.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Frömming, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Ein wehrhafter Rechtsstaat muss gegen alle Auswüchse des Extremismus entschlossen vorgehen. Die Bundesregierung stellt sich extremistischen Tendenzen dauerhaft und nachhaltig entgegen. Das gilt für Rechten, Linken genauso wie für religiös motivierten Extremismus gleichermaßen. Daher fördert die Bundesregierung eine Vielzahl von Programmen und Maßnahmen. Im Bundesprogramm Demokratie leben werden aktuell 5 Modellprojekte und ein Kompetenzzentrum zur Prävention von linkem Extremismus gefördert, die präventiv-pädagogische Bildungskonzepte erproben und forschend tätig sind. Die jeweiligen Fördersummen sind der Website des Bundesprogramms zu entnehmen. Die Bundeszentrale für politische Bildung setzt sich mit Extremismus in der Gesellschaft und dessen Prävention im Rahmen eines phänomenübergreifenden Ansatzes auseinander. Durch die phänomenübergreifende Ausrichtung der Maßnahmen ist eine valide Zuteilung der Mittel auf die verschiedenen Phänomenbereiche nicht möglich. Zahlreiche weitere Maßnahmen widmen sich zudem phänomenübergreifend gegen Extremismus und widmen sich dessen Prävention. Eine Aufschlüsselung der aufgewendeten Mittel für einzelne Phänomene ist nicht möglich.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Auskunft. Ich muss sagen, ich bin schon etwas verwundert, weil Sie haben sich um den eigentlichen Kern der Frage ja schon etwas gedrückt. Denn wir wollten ja auch wissen, welche konkreten Projekte jetzt die Bundesregierung fordert im Bereich des fördert im Bereich des Linksextremismus. Denn im Bereich des Rechtsextremismus sind ja eine ganze Reihe von Projekten bekannt, die auch immer dargestellt werden. Hier haben wir bis zu 17 große Projekte. Und auch die Summen, die für die Bekämpfung des Rechtsextremismus oder auch den sogenannten Kampf gegen Rechts bereitgestellt werden, die erreichen ja inzwischen astronomische Höhen. Inzwischen ist das ja bis zu 1 Milliarde Euro, wo selbst die Vertreter beispielsweise der Bundeszentrale für politische Bildung eingeräumt haben. Sie wissen gar nicht, wie sie dieses Geld insgesamt ausgeben sollen. Meinen Sie nicht, dass es hier sinnvoll wäre, die Mittel etwas gleichmäßiger zu verteilen, denn auch die Statistik des BKA zeigt ja, dass der Linksextremismus mindestens ein ebenso großes Problem ist wie der Rechtsextremismus.
Herr Kollege Frömming, ich habe eben sehr deutlich gemacht, dass wir als Bundesregierung natürlich den Extremismus in all seinen Varianten und Phänomenen aktiv angehen wollen, bekämpfen wollen, insbesondere auch in der Präventionsarbeit tätig sind. Ich habe Ihnen konkrete Beispiele und Maßnahmen genannt. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Forschungstätigkeit, die das BMBF selbst fördert. Sie sehen natürlich in den Statistiken, auch in den öffentlich verfügbaren Kriminalstatistiken, dass es einen deutlich stärkeren Fokus auf rechtsextremistisch motivierte Straftaten gibt, aber gleichermaßen, auch das möchte ich hier noch mal betonen, lassen wir links- und religiös motivierten Extremismus nicht aus den Augen. Ganz im Gegenteil, die Programme richten sich auf alle Varianten.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte ganz aktuell eine Nachfrage stellen, wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, möchte ja die Bundesinnenministerin sich mit dem Wort Begriff Heimat beschäftigen und hat empfohlen, dass wir ihn umdeuten müssen. Wie beurteilen Sie das? Ist das auch ein Beitrag zur Prävention gegen Rechtsextremismus oder ist dieser Vorstoß jetzt aus Sicht der Bundesregierung, ist das eine Einzelmeinung? Wie sehen Sie das? Brauchen wir eine Neudefinition des Begriffs Heimat?
Herr Kollege Frömming, zu Fragen zur Interpretation von Interviewaussagen anderer Ministerien bitte ich Sie, sich an das zuständige Ministerium zu wenden.
Werden wir machen. Vielen Dank.
Damit rufe ich auf die Frage 2 des Abgeordneten Dr. Götz Frömming zu Planungen der Bundesregierung zur Beseitigung der Benachteiligung von Jungen im deutschen Bildungssystem. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Frömming, namens der Bundesregierung antworte ich wie folgt. Die Bundesregierung will mit bester Bildung mehr Aufstiegschancen schaffen, und zwar unabhängig vom Elternhaus und auch unabhängig vom Geschlecht. Entsprechend der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern liegt die Zuständigkeit für die Schulbildung allerdings bei den Ländern. Sie sind daher auch für die Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung bzw. zum Abbau möglicher Benachteiligungen von Jungen verantwortlich. Die Bundesregierung kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit im außerschulischen Bereich unterstützend tätig werden, wie beispielsweise beim vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Boys Day, einem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Ihre Antwort hätte ich fast erwartet. Immer dann, wenn es ungemütlich wird, dann verweist der Bund auf die Zuständigkeit der Länder. In anderen Punkten, wo er sich selber mit Projekten schmücken will, beispielsweise Digitalpakt, da zieht er gerne die Kompetenz an sich. Meinen Sie nicht, dass dieses Thema, die Benachteiligung von Jungen, doch ein Projekt ist von nationaler Bedeutung? Denn mal vorausgesetzt, dass Mädchen und Jungen gleich intelligent sind, dann ist es doch schon ein Skandal, dass Jungen nicht nur häufiger sitzen bleiben, schlechtere Abschlüsse haben und auch häufiger sanktioniert werden und auch häufiger übrigens beim Psychiater landen als Mädchen. Sehen Sie hier nicht ein Problem, dass man ähnlich auch bundesweit mal durch geeignete Forschungsprojekte beispielsweise in den Blick nehmen müsste, ob vielleicht hier die zunehmende Feminisierung des Bildungswesens dran schuld sein könnte? Das wissen wir doch nicht genau. Oder können Sie uns das erklären, warum Jungen hier so eklatant schlechter abschneiden?
Kollege Frömming, zunächst einmal ist die Zuständigkeitsverteilung im föderalen System keine Frage von Gemütlichkeit, sondern der Verfassung, und die achten wir selbstverständlich. Ich habe eben ja sehr deutlich gemacht, dass auch wir als Bundesregierung im Rahmen unserer Zuständigkeit beispielsweise bei unterstützenden Projekten das Thema Geschlechtergerechtigkeit, auch geschlechtergerechte Bildungschancen sehr ernst nehmen. Ich freue mich, dass Sie dieses Thema auch heute sehr auf die Agenda setzen, und ich kann Ihnen versichern, dass auch wir als BMBF beispielsweise in Projekten Schule macht stark oder Leistung macht Schule etc. immer für gleichermaßen gute, beste Chancen sorgen wollen. Und davon profitieren natürlich auch die Jungen.
Das Wort zur zweiten Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihre Antwort, der ich entnehme, dass Sie hier keinen besonderen Handlungsbedarf sehen. Das ist sehr bedauerlich. Aber vielleicht können wir doch noch mal anregen. Sie wissen ja, dass es im MINT-Bereich, das ist ja MINT-Bildung, liegt uns allen ja am Herzen. Da gibt es ja spezielle Förderprogramme für Mädchen. Auch bundesweit wird das vorangetrieben. Meinen Sie nicht mit Blick auf die PISA-Ergebnisse, bei denen Jungs ja eklatant schlechter abgeschnitten haben als Mädchen und ihre Leistungen immer schlechter werden, dass wir vielleicht auch mal über besondere Jungenleseförderprogramme nachdenken sollten, ähnlich wie es MINT-Förderprogramme für Mädchen gibt?
Kollege Frömming, wie Sie aus meiner Antwort herausnehmen können, dass uns das Thema egal sei, habe ich nicht ganz nachvollzogen. Ich habe eben das Gegenteil genau betont und auch konkrete Beispiele noch mal betont. An dieser Stelle den Boys Day. Ich glaube, genau das sind Ansätze, die uns sehr helfen können, insbesondere auch Jungen zum Thema geschlechtergerechter Zugang zu Bildungschancen, Aufstiegschancen, berufliche Perspektiven zu stärken.
Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Kraft das Wort.
Ja, vielen Dank. Herr Staatssekretär, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wir anerkennen selbstverständlich die föderale Struktur und die Gewaltenteilung der Republik. Aber ist es nicht ein bisschen wenig, dass Sie, wie Sie gesagt haben, ein Problem erkannt haben, sich aber nur auf die Projekte zurückziehen, mit denen Sie zuständig sind, sich aber dann mit den entsprechenden Ministern, den Kultusministern der Länder, mit denen Sie sich regelmäßig treffen und austauschen, nicht einfach auf dieses Problem mal hinweisen, damit die Kultusminister der Länder dieses Problem, das in deren Verantwortung liegt, auch mal angehen? Wäre da nicht ein bisschen mehr Aktivität Ihres Hauses nötig?
Ich kann Ihnen versichern, Herr Kollege, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch die Ministerin persönlich, in regelmäßigem Austausch und intensivem Austausch mit der KMK steht, insbesondere zu Fragen des chancengerechten Zugangs zu Bildung mit sehr vielen aktuellen Themen. Ich bitte Sie nur auch darum, Fragen, die sich in die Zuständigkeit der Landesregierung bewegen, tatsächlich auch an die Landesregierung zu richten. Die können wir seitens der Bundesregierung nicht beantworten.
Ich rufe auf die Frage 3 des Abgeordneten Stefan Brandner zur Bewertung der Arbeit an einer Studie über die Einführung eines Sozialpunktesystems als ein mögliches Zukunftsszenario. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Brandner, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Der Angriff auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Russland bricht Völkerrecht und trägt die Verantwortung für Krieg auf europäischem Boden.
Entschuldigen Sie, Herr Staatssekretär, ich glaube, Sie sind ein Stück zu weit.
Ich habe die Frage 3 aufgerufen. In der Tat, vielen Dank für den Hinweis. Herr Brandner, Sie hatten zwei Fragen gestellt, zu der kommen wir gleich. Die vorige Frage beantworte ich mit: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert im Rahmen seines Foresight-Prozesses die Erstellung von Foresight-Studien durch externe Expertinnen und Experten. Im konkret gefragten Fall hat das BMBF im August 2020 die Studie Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land veröffentlicht. Diese wurde nicht im BMBF, sondern im Auftrag des BMBF von einem sogenannten Zukunftsbüro erarbeitet, das erfolgreich aus der Ausschreibung des BMBF im Jahr 2019 hervorgegangen war. Als etablierte und anerkannte Foresight-Methode wurden auch im Rahmen dieser Studien expertenbasierte Szenarien entwickelt. Die im Foresight-Prozess entwickelten 6 Szenarien sind explorativ angelegt und sollten eine breite Palette möglicher zukünftiger gesellschaftlicher Realitäten beschreiben. Die damalige Hausleitung hat in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass das BMBF keine inhaltlichen Vorgaben für die einzelnen Szenarien gemacht hat. Aber es wurde von der damaligen Hausleitung ebenso erklärt, dass das BMBF nicht die Einführung eines Sozialpunktesystems nach chinesischem Vorbild befürwortet. Und das sehen wir genauso.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, schön, dass Sie das nicht befürworten. Es geht ja um diese Studie, die Sie gerade hier genannt haben. Und wenn man sich dieses Sozialpunktesystem aus China anschaut, da wird einem richtig gruselig zumute. Da werden also für soziales oder möglicherweise sozial schädliches Verhalten, was immer es sein mag, werden Bonuspunkte oder Negativpunkte vergeben. Das hat dazu geführt, dass in China Millionen Menschen keine Flugtickets mehr bekommen. Millionen Menschen dürfen auch nicht mehr mit dem Zug fahren. Das Internet wird teilweise abgeriegelt und solche Geschichten. Die Karriereaussichten werden schlecht. Also da wird einem Himmelangst, wenn man das hört. Das könnte ich mir vorstellen, auf Deutschland übertragen. Da gibt es dann wahrscheinlich Bonuspunkte für Glockenläuten gegen rechts oder Festkleben fürs Klima. Das würde wahrscheinlich dann Bonuspunkte bringen. Wie könnten Sie sich denn vorstellen, wenn dieses System, was Sie ja nicht ausschließen umzusetzen, sondern Sie es nur nicht befürworten, wo würde denn die negative Punktesystematik bei Ihnen anfangen?
Herr Kollege, Sie unterstellen in Ihrer Frage Dinge, die nicht der Position der Bundesregierung entsprechen. Position der Bundesregierung ist dezidiert nicht, ein solches System einzuführen. Ganz im Gegenteil. Sie sprechen hier über eine Studie, die als eines von vielen Szenarien untersucht hat, welche Auswirkungen ein solches System in der Zukunft hätte. Wenn Sie sich Bereiche der Friedensforschung beispielsweise mal anschauen, wird auch untersucht, welche Auswirkungen Kriege haben. Und trotzdem ist damit noch lange nicht eine Empfehlung des Zuwendungsgebers oder erst recht der Autoren verbunden, in kriegerische Handlungen einzutreten. Also insofern geht die suggestive Frage ein Stück weit an der Arbeit des Bildungsministeriums vorbei.
Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage.
Ja gut, ich habe ja nach der Bewertung der Studie gefragt, nichts anderem. Und das war jetzt Ihre Bewertung. Aber es gibt ja noch andere Studien, die Sie in Auftrag gegeben haben, beispielsweise Erkennen und Bekämpfen von digitalen Desinformationskampagnen. Da sollten also gezielte Desinformationen durch Fake News, ich muss das hier ablesen, die im Internet sich verbreiten, das wäre zur Bedrohung für die Gesellschaft geworden und sie könnten die politische Stimmung beeinflussen und das Ganze wird jetzt erforscht. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, ob dieses Forschungsvorhaben, dieser Forschungsauftrag auch Desinformationskampagnen der Bundesregierung selbst umfassen wird. Ich denke da nur an das Vorhandensein und den Nutzen von Masken, Stichwort Virenschleudern, an die Planungen zur Einschränkung von Grundrechten. Niemals wird es Einschränkungen geben und 2 Tage später kam der totale Lockdown oder den Impfzwang. Niemals wird es einen Impfzwang geben und plötzlich waren wir mit dem Impfzwang konfrontiert. Also 3 klassische Fälle für Desinformationskampagnen seitens der Bundesregierung. Wird das integriert in dieses Forschungssystem, in dieses Forschungsvorhaben?
Ich kann Ihnen versichern, Herr Kollege, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung keine Desinformationskampagnen plant, sondern ganz im Gegenteil zusätzliche Mittel in Wissenschaftskommunikation investieren wird. Auf Kritik sind wir ja in Ihrer Fraktion damit gestoßen. Zu dieser konkreten Studie, auch das, was Sie geschildert haben, ist nicht zutreffend. Nähere Informationen reichen mir gerne nach.
Da freue ich mich schon jetzt.
Damit kommen wir zur Frage 4 des Abgeordneten Stefan Brandner zur Reaktion auf die Kritik der ukrainischen Generalkonsulin an der Einrichtung von Willkommensklassen für ukrainische Kinder und am deutschen Bildungssystem. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Brandner, vielen Dank. Jetzt sind wir bei dieser Frage, die ich wie folgt beantworte. Der Angriff auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Russland bricht Völkerrecht und trägt die Verantwortung für Krieg auf europäischem Boden. Wir müssen mit unseren Partnern geschlossen mit aller Härte reagieren. Unsere Solidarität gilt der Ukraine. Nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes fällt der Bereich Bildung in die Zuständigkeit der Länder. Hierzu gehört auch die Einrichtung von Willkommensklassen zur Beschulung ukrainischer Kinder. Es ist gut, dass die Länder die geflüchteten Schülerinnen und Schüler unbürokratisch willkommen heißen und den Unterricht sicherstellen. Als Bundesbildungsministerium sind wir mit den Ländern im Austausch, um einfache Lösungen zu finden. Um ein Stück ukrainischen Unterricht nach Deutschland zu holen, können digitale Formate helfen. Als Bund unterstützen wir auch mit Mitteln des Digitalpakts, dass die ukrainischen Kinder bei uns mit ihren Lehrbüchern weiterlernen können. Ich freue mich, dass die Länder hier sehr schnell ein laufendes länderübergreifendes Projekt angepasst haben.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Die Generalkonsulin hat sich ja jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Herr Melnik sich dazu geäußert hätte, hätte er vielleicht formuliert, lasst uns bloß mit eurem deutschen Bildungssystem in Ruhe. Das wäre wahrscheinlich so seine Aussage gewesen. Und diese Ablehnung des deutschen Bildungssystems kommt ja auch bei der Generalkonsulin zum Ausdruck, wenn sie sagt, Integrationsklassen seien gar nicht notwendig, weil ein temporärer Unterricht nach dem ukrainischen Bildungssystem unter Einbeziehung sogar ukrainischer Lehrkräfte und Bücher, die alle online verfügbar wären, möglich wäre. In der Ukraine geht das, in Deutschland geht das nicht. Heißt das, dass wir hier wirklich viel von der Ukraine lernen können? Und warum funktioniert der digitale Unterricht in Deutschland nicht?
In Europa können Länder aus guten Gründen viel voneinander lernen. Deshalb wollen wir die europäische Integration und den Austausch ja vorantreiben. Auch wir als BMBF sind sicher nicht nur mit den Ländern, sondern auch zu diesen Fragen in sehr engem Austausch mit dem Bildungsministerium der Ukraine. Und das Anliegen, dass natürlich Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine, die gerade zu uns kommen, den Kontakt zu ihrem Bildungssystem, erst recht übrigens diejenigen, die kurz vorm Schulabschluss sind, nicht verlieren, das ist durchaus berechtigt. Das wird von den Ländern auch im Rahmen des praktisch Möglichen mit berücksichtigt. Gleichermaßen wird es in der Fläche in Deutschland aber nicht möglich sein, dauerhaft zwei parallele Schulsysteme laufen zu lassen.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Ja, es geht nochmal um die Frage, was kann man von anderen Ländern lernen? Wir haben ja noch alle die Ratschläge von Ex-Kanzlerin Merkel im Kopf. Winter 2020/2021, frierende Kinder in Klassenzimmern. Merkels Tipp war, hüpft doch mal ein bisschen rum, klatscht mal ein bisschen und macht Kniebeugen, damit euch wärmer wird. Da wäre für mich die Frage, das ist ja jetzt, Merkel ist Geschichte, diese Tipps sind ja jetzt auch nicht, sage ich mal, besonders geistreich gewesen. Hat die Bundesregierung zwischenzeitlich Möglichkeiten genutzt, um sich auf solche Extremsituationen, wie sie ja im Winter 2021 gegeben waren, besser vorzubereiten als hüpfen und klatschen und Fenster auf? Haben wir da vom Ausland irgendwas gelernt?
Sie haben ja eben schon ein Beispiel genannt, das ist die Frage der Digitalisierung in der Bildung, die wir uns als neue Bundesregierung ja auf die Agenda gesetzt haben. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten mit den Ländern in sehr engem Austausch an der Beschleunigung des aktuellen Digitalpakts Schule arbeiten. Parallel bereiten wir ein Folgeinstrument, einen Digitalpakt 2.0 vor. Wir wollen die digitale Bildung in Deutschland ausbauen und verbessern. Das ist eins von vielen Instrumenten, was natürlich den Präsenzunterricht nicht ersetzt. Ich bin froh, dass Sie diesen Punkt machen, weil Ihre Fraktion in den letzten Jahren immer dann, wenn es um digitale Bildung ging, die lautesten Kritiker waren des Ganzen. Wenn Sie Ihre Position verändert haben, freut mich das sehr.
Damit kommen wir zur Frage 5 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterke zur Schaffung von Zugängen zur deutschen Sprache für geflüchtete ukrainische Kinder ab dem Kleinkindalter im Angesicht des Lehrkräftemangels. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Peterka, namens der Bundesregierung antworte ich auf Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung unterstützt die Länder und Kommunen bei der Finanzierung der Ausgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine. Für das Jahr 2022 wird der Bund 1 Milliarde Euro als Beteiligung an den Kosten im Bereich Kinderbetreuung und Beschulung sowie Gesundheits- und Pflegekosten über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer bereitstellen. Betreuung und Beschulung von Kindern und Jugendlichen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Die für Bildung und Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben im Rahmen der 377. Sitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, KMK, die Lübecker Erklärung zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen vom 11. März 2022 verabschiedet, der sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger angeschlossen hat. Darüber hinaus fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung Projekte der Stiftung Lesen, beispielsweise Lesestart 1, 2, 3 und Lesestart, weil uns Lesen weiterbringt, ein Projekt für Kinder mit Fluchterfahrung. Mehrsprachig aufwachsenden Kindern und Kindern mit Fluchterfahrung, darunter Mädchen und Jungen aus der Ukraine, wird mit diesem Programm ab dem ersten Lebensjahr ein erster Zugang zur deutschen Sprache eröffnet. Dies bereits in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Das Projekt Lesestart 1, 2, 3 stellt altersgerecht entwickelte Bücher und eine Information für Eltern, die in 10 Sprachen, unter anderem in Ukrainisch, bereitgehalten wird.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Sie flüchten sich ja immer je nachdem in die Länderzuständigkeit oder stellen dann Projekte dar, die Sie ja begrüßenswerterweise anscheinend auch auf Bundesebene auflegen. Halte ich für etwas inkonsequent. Der Kollege Kraft hat auch schon auf die KMK hingewiesen, wo ja meines Wissens der Bund in ständigem Austausch mit den Kultusministern der Länder steht. Meine Frage aber, wenn Sie jetzt erhebliche Summen zur Verfügung stellen, um hier die Beschulung der Flüchtlingskinder aus der Ukraine zu unterstützen, finde ich das löblich. Jedoch entstehen dadurch keine Lehrkräfte. Wir wissen alle, es gibt einen erheblichen Lehrkräftemangel. Wie wird der angegangen? Wird vielleicht auch auf ukrainische Lehrer zurückgegriffen?
Herr Kollege, in der Tat stehen wir mit den Ländern dazu in sehr engem Austausch. Und Sie kennen ja durchaus vermutlich aus der öffentlichen Diskussion auch entsprechende Initiativen der Länder, beispielsweise aus der Ukraine geflüchtete Lehrkräfte, momentan eine Perspektive in Deutschland zu bieten. Die KMK hat eine Taskforce Ukraine zur zentralen Koordinierung eingesetzt, um geflüchteten ukrainischen Schülern, Schülerinnen und Lehrkräften schnell zu helfen. Und als BMBF stehen wir mit dieser Taskforce in sehr engem Austausch.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Dann möchte ich noch mal thematisch anknüpfen an die Frage vom Kollegen Brandner. Nehmen Sie das ernst, beziehungsweise sind Sie auf die Kritik eingegangen, dass anscheinend in der Ukraine die Meinung über das deutsche Bildungssystem nicht sehr hoch ist? Oder sehen Sie das als aufgeregte Überreaktion an? Wurde da irgendwie quasi diplomatisch, auch in Ihrem Haus, möchte ich bitte wissen, herangetreten an diese Kritiken?
Ich habe es ja eben erwähnt, auch mit dem ukrainischen Bildungsministerium stehen wir in sehr engem und übrigens lösungsorientiertem Austausch. Und ich möchte betonen, was eben schon ein Thema war, dass wir natürlich auch vom ukrainischen Bildungssystem einiges lernen können. Es gibt Aspekte, wo wir besser sind, gibt andere Aspekte, MINT-Bildung beispielsweise, digitale Bildung, wo wir manche Aspekte auch von den Ukrainern lernen können. Und ich finde, das gehört zu einem modernen Europa auch dazu, sich nicht immer in nationale Grenzen zurückzuziehen, sondern offen zu sein für Neues und Weiterentwicklung.
Damit kommen wir zur Frage 6 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterker zu Kriterien für die Bemessung der Effektivität des sogenannten Corona-Aufholprogramms für Schüler. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Peterker, namens der Bundesregierung antworte ich auf Ihre Frage wie folgt. Die Bund-Länder-Vereinbarung zum sogenannten Corona-Aufholprogramm wurde von der Vorgängerregierung verhandelt und unterzeichnet. Der von der Ständigen Konferenz der Kultusministerkonferenz in der Bundesrepublik Deutschland zum 31. März 2022 vorgelegte Zwischenbericht zur Umsetzung des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022 belegt jedoch, dass das finanzielle Engagement des Bundes Impulsgeber für eine Vielzahl von breit gestreuten Ländermaßnahmen gewesen ist. Diese wurden in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgesetzt und begonnen, im Jahr 2022 fortgeführt und zum Teil auch weiter ausgebaut. Es handelt sich bei dem Bericht um einen Zwischenbericht, eine Bilanz zur Umsetzung der gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern, in der auch die Effekte der Maßnahmen dargestellt werden, ist für den vereinbarten Abschlussbericht im kommenden Jahr vorgesehen.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, das ist mir natürlich bekannt, dass Sie das nicht aufgelegt haben. Dennoch sind Sie jetzt in Ihrem Haus in der Verantwortung, das auch zu überwachen, wo die Gelder denn hinfließen und ob und wie sie benutzt werden. Der Bericht enthält eine recht hohe Quote an geplanten Maßnahmen, obwohl wir schon demnächst Mitte 2022 haben. Haben Sie da eine genaue prozentuale Quote für mich, wie viel denn abgeschlossen wurde wirklich von den Projekten?
Herr Kollege, die Informationen, die uns seitens der Bundesregierung vorliegen, sind exakt diejenigen, die im Zwischenbericht auch Ihnen offenbar zur Verfügung stehen. Sie haben ja auf diesen Bericht bereits verwiesen. Detailliertere Informationen werden sicher im Abschlussbericht noch mal eine Rolle spielen. Und ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, beide Berichte beruhen auf der bereits in der vergangenen Legislaturperiode beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung. Jetzt nachträglich neue Kriterien einführen zu wollen, würde bedeuten, dass wir uns seitens des Bundes mit allen 16 Landesregierung auf eine neue Bund-Länder-Vereinbarung einigen müssten. Wie realistisch das ist, überlasse ich jetzt der persönlichen Einschätzung. Wichtig ist mir vor allen Dingen mit Blick auf künftige Maßnahmen, dass wir solche Fragen auch eine wissenschaftliche Begleitung früh in den Blick nehmen.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Dann stimmen Sie mir wohl zu, dass bisher eben man das vollkommene Fehlen von solchen Erfolgskontrollkategorien feststellen kann, weil schließlich hat die ständige wissenschaftliche Kommission der KWK hat ja eben gerade das festgestellt. Es gibt kein Punktesystem und keine Kontrolle, wie denn ein Projekt, das jetzt ein Land X verkündet, wie das bewertet werden kann vom Erfolg, von der Quote des eingesetzten Geldes. Also gehe ich davon aus, Sie werden demnächst ein solches Punktesystem oder so sich ausdenken und das dann auch durchsetzen bei erneuten Milliarden, die vielleicht verteilt werden.
Herr Kollege, Sie haben verwiesen auf das Impulspapier der SWK und auch für das BMBF gilt, dass eine evidenzbasierte Ausrichtung von Fördermaßnahmen und auch eine angemessene Erfolgskontrolle von unserer Seite begrüßt wird und übrigens, was Maßnahmen des Bundes betrifft, auch umgesetzt wird und in der Tat für künftige Programme auch mit den Ländern gemeinsam haben wir uns ja auch als Koalition vorgenommen, wissenschaftliche Begleitung, Erfolgskontrolle etc. zu berücksichtigen.
Die Frage 7 soll schriftlich beantwortet werden. Ich rufe auf die Frage 8 der Abgeordneten Katrin Staffler zur möglichen Stärkung der Berufsorientierung. Bitte, Herr Staatssekretär.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Staffler, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Ziel der Bundesregierung ist es, die Berufsorientierung gemeinsam mit den Ländern flächendeckend auszubauen. Dafür stellt die neue Bundesregierung für das Jahr 2022 9 Millionen Euro mehr zur Verfügung, als von der Vorgängerregierung noch vorgesehen war. Für das Jahr 2023 sind es sogar 20 Millionen Euro mehr. Zudem werden wir eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung auf den Weg bringen, um die Ausbildung deutlich attraktiver zu machen. Dabei wollen wir auch die Berufsorientierung flächendeckend stärken. Bisher unterstützt die Bundesagentur für Arbeit junge Menschen nicht nur am Übergang von der Schule zum Beruf durch konkrete Beratung und Orientierung, sondern auch durch ihr vielfältiges Online-Angebot. Mit dem Berufsorientierungsprogramm BOP des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werden Schülerinnen und Schüler aller Schulformen dabei unterstützt, den für sie individuell richtigen Beruf zu finden. Prioritäten für verstärkte berufliche Orientierung setzen wir insbesondere bei der Einbindung der Gymnasien in das BOP sowie bei digitaler Berufsorientierung. Das BOP ist Teil der Initiative Bildungsketten, in der wir mit den Ländern zusammenarbeiten. Hierzu wird die 2010 vom BMBF initiierte Initiative unter Beteiligung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der BA und der Länder bis 2026 verlängert. Mit dem Berufenavi bieten wir den Schülerinnen und Schülern seit 2022 ein digitales Tool an, mit dem sie sich jederzeit und an jedem Ort über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven informieren können. Das Berufenavi bietet einen zielgruppengerechten, qualitätsgesicherten Zugang zur Zielgruppe der Jugendlichen und ist auf allen mobilen Endgeräten nutzbar.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt waren wir ja beide Mitglied der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt in der vergangenen Legislaturperiode. Wir haben da eine ganze Reihe an Dingen auch erarbeitet, wie die Berufsorientierung künftig besser aufgestellt werden kann. Können wir und wenn ja, wann können wir damit rechnen, dass die Maßnahmen, die wir dort vorgeschlagen haben, die wir ja einstimmig auch beschlossen haben, über alle Fraktionen hinweg auch umgesetzt werden?
Frau Kollegin, ich bin dankbar, dass Sie auf diesen Bericht der Enquete-Kommission hinweisen. Das war in der Tat jahrelange sehr intensive Arbeit, die auch wirklich eine gute Grundlage mit vielen Ideen für unsere Maßnahmen jetzt bietet. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir jetzt schon in diesem Jahr mehr Geld zusätzlich im Vergleich zum bisherigen Finanzplan in die Berufsorientierung investieren. Und das war ja ein Punkt in der Enquete-Kommission, dass wir insbesondere auch die Gymnasien stärker noch mal in den Blick nehmen. Ich glaube, es wäre ein Fehler zu glauben, dass junge Menschen, die aufs Gymnasium gehen, das Gymnasium besuchen, per se nur dann die Hochschule im Blick haben sollten, sondern dort in frühen Jahren tatsächlich auch die Perspektiven der beruflichen Bildung mit in den Blick nehmen. Und das setzen wir eben jetzt im Zuge dieser Maßnahmen um.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es uns natürlich wichtig ist, nicht nur einzelne Maßnahmen dann auch umzusetzen, sondern das Ganze in toto. Dazu gehört auch, dass gerade Mädchen für eine oder Mädchen für eine Ausbildung im MINT-Bereich zu begeistern. Ja. Und deswegen an der Stelle konkret noch mal die Nachfrage: Was plant denn die Bundesregierung zu tun, um dieses Ziel umzusetzen?
Ja. In der Tat, das spielt ja auch eine Rolle im Zuge des nationalen MINT-Aktionsplans. Ich bin persönlich ein sehr starker Anhänger des Hauses der kleinen Forscher, das ja schon tatsächlich im Kita-Alter sehr frühzeitig junge Menschen begeistert für Fragen von Technik, Experimente ausprobieren. Und die Erfahrung zeigt, dass insbesondere junge Mädchen sich dadurch sehr viel stärker noch dafür begeistern können. Und ich glaube, dass wir zusätzlich auch die Mädchen im etwas weiteren Alter, gerade ab 10 bis 16 Jahren beispielsweise, wo wir oftmals sehen, dass in der Biografie der Bezug zu MINT-Fächern ein wenig verloren geht, dass wir dort den Schwerpunkt stärken sollen. Auch darüber hatten wir ja spannende Debatten in der letzten Legislaturperiode, und das nehmen wir jetzt in den Blick.
Damit kommen wir zur Frage 9 der Abgeordneten Katrin Staffler zu Planungen der Bundesregierung zur Förderung wichtiger Zukunftstechnologien in Europa. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin Frau Staffler, namens der Bundesregierung antworte ich auf Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Forschung im Bereich Quantencomputer und künstliche Intelligenz in Europa. Die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit in der KI-Forschung ist ein Ziel der KI-Strategie. Dieses wurde im Koalitionsvertrag bekräftigt. Für dessen Umsetzung hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen aufgelegt. Zur Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der KI-Forschung werden bilaterale Forschungsprojekte gefördert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligt sich an der europäischen Forschungsinitiative Eureka, insbesondere am Softwarecluster ITER. Darin werden Software- und KI-Projekte gefördert, die Europas Position bei der weltweiten Standardisierung unterstützen. Auch die KI-Kompetenzzentren als Säule der KI-Forschung in Deutschland kooperieren mit Forschungseinrichtungen in Europa und werden dies im Rahmen ihrer institutionellen Förderung weiter intensivieren. Weitere Maßnahmen zur europäischen Vernetzung sind in Vorbereitung. Die Bundesregierung engagiert sich zudem in europäischen Partnerschaften zur Forschung in Quantentechnologien und Quantencomputing. Im Rahmen des ERANET-Programms Quantera fördert das BMBF gemeinsame Forschungsprojekte im Bereich der Quantentechnologien mit 30 Partnern aus der Europäischen Union, Israel, der Türkei und der Schweiz. Das BMBF setzt sich für die Stärkung der EU-Initiative Quantum Flagship im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation ein. Deutschland ist Partner des European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC, einer Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Kommission und von EU-Mitgliedstaaten für den Auf- und Ausbau sowie die wissenschaftliche und industrielle Nutzung von Höchstleistungsrechnerinfrastrukturen, die aktuell auch das Quantencomputing aufgreift.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Vor kurzem hat McKinsey eine Studie veröffentlicht, die Sie vielleicht kennen, in der sie attestieren, dass wir einen erheblichen Rückstand in Europa haben bezogen auf diverse Zukunftstechnologien. Ohne jetzt die Wichtigkeit der Maßnahmen, die Sie beschrieben haben, in Frage zu stellen, bleibt natürlich die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um diesen eklatanten Rückstand dann entsprechend auch aufzuholen. Daher die Frage an Sie, ob Sie davon ausgehen, dass es mit diesen Maßnahmen gelingt, beziehungsweise ob Sie auch an weiteren Maßnahmen dazu arbeiten.
Vielen herzlichen Dank. Sie weisen auf die Herausforderung hin. Das würde ich in der Tat unterstreichen. Wir haben da einen großen Aufholbedarf und auch große Chancen, die in stärkeren Investitionen in Deutschland in diesem Bereich liegen. Ich möchte ergänzen deshalb auf unsere auch nationalen Maßnahmen noch mal hinweisen. Insbesondere der Auf- und Ausbau des deutschen KI-Forschungsökosystems ist insbesondere mit der Förderung der KI-Kompetenzzentren und der gemeinsam mit den Sitzländern vorgenommenen Verstetigung, die wir weiter vorantreiben. Der Einsatz von KI in Unternehmen mit den Fördermaßnahmen KI vor KMU und KMU innovativ Informations- und Kommunikationstechnologie. Auch dort treiben wir einiges voran. Das BMBF stärkt auch die KI-Fachkräftebasis mit Maßnahmen zur Gewinnung und Qualifizierung von KI-Fachkräften wie der Alexander-von-Humboldt-Professur für KI, der Förderung von KI-Nachwuchsgruppen und auch der Maßnahme Postdoc.NetAI. Das BMBF stärkt die KI-spezifische Infrastruktur, insbesondere durch den Aufbau der bereits erwähnten KI-Servicezentren.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Besten Dank. Ja, das waren jetzt ja viele nationale Maßnahmen. Uns geht es in dem Fall explizit auch nochmal um die europäischen Maßnahmen und zu den wichtigen Zukunftstechnologien zählt ja sicherlich auch der Bereich der Medizin, Gesundheit, Pharma, also dieser komplette Komplex. Umso mehr hat uns verwundert das Nein des Bundesfinanzministers bei der Bereitstellung von Mitteln für das IPCEI-Projekt in dem Zusammenhang. Wir sorgen uns ein wenig, dass eine Nicht-Teilnahme an diesem europäischen Projekt dazu führen wird, dass die Entwicklungen in dem Sektor nicht mehr in Deutschland gemacht werden und entsprechend auch die Köpfe dann aus Deutschland abwandern. Die klugen Köpfe, die wir dazu benötigen. Deswegen die Frage, was tun Sie, was tut die Ministerin, um das zu verhindern und den Bundesfinanzminister, der ja ein Parteifreund ist, davon zu überzeugen, dass er Mittel für dieses EU-Projekt auch bereitstellt.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir ressortübergreifend einen starken Schwerpunkt auf diese Themen setzen und dass auch die benannten Maßnahmen, insbesondere auch mit Blick auf die europäische Ebene, die ich ja als erste Antwort nochmal beschrieben habe, dass die weiterhin umgesetzt werden. Nun ist momentan die Haushaltsberatung eine Sache des Parlaments. Morgen findet ja die Bereinigungssitzung statt und zur spezifischen Nachfrage reiche ich gerne nochmal schriftliche Informationen nach. Möchte Ihnen aber versichern, dass das weiterhin ein Schwerpunktthema der Bundesregierung und insbesondere natürlich des BMBF ist.
Ich rufe auf die Frage 10 des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann zur Bedeutung der Kernfusionsforschung für die Bundesregierung im Hinblick auf die künftige Energieversorgung. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Kaufmann, namens der Bundesregierung antworte ich auf Ihre Frage wie folgt. Die Erforschung der Fusionsenergie hat zum Ziel, eine nicht fossile, verlässliche und wirtschaftliche Energiequelle zu erschließen. Gelingt der Schritt in die Anwendung, wird diese voraussichtlich erst nach 2050 verfügbar sein. So ergänzt die Fusionsforschung als langfristig ausgerichtete und anwendungsorientierte Grundlagenforschung die auf die Umsetzung bezogene Forschung und Entwicklung zur Energiewende. Als Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft ist Deutschland mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Bau des International Thermonuclear Experimental Reactor, also ITER, in Südfrankreich beteiligt. Die EU ist einer von 7 Partnern im Projekt, neben Japan, den USA, Russland, China, Südkorea und Indien. ITER soll die grundlegende Machbarkeit der kontrollierten terrestrischen Energiegewinnung aus Fusionsprozessen demonstrieren und dafür erstmals mit einem Fusionsplasma im 500-Megawatt-Bereich 10-mal mehr Energie liefern, als zur Aufheizung des Plasmas benötigt wird. Langfristig soll ITER damit ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einem ersten Demonstrationskraftwerk sein, das Strom ins Netz einspeisen kann. Die erste Plasmaerzeugung ist derzeit für das Jahr 2025 geplant. Die Bundesregierung fördert institutionell und damit langfristig die Fusionsforschung in Deutschland als anwendungsorientierte Grundlagenforschung im Rahmen des Energieforschungsprogramms der Bundesregierung.
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, recht vielen Dank, Herr Staatssekretär. Meine Frage ist ja, habe ich aus dem Grund gestellt, weil in den USA tatsächlich erster Durchbruch gelungen ist. Es hat nämlich ein Fusionsreaktor, ein Versuchsreaktor eine Nettostromerzeugung, also eine Nettoenergieerzeugung geschafft. Das ist ein Durchbruch und deswegen ist Ihre Vorhersage von 2050 vielleicht etwas zu pessimistisch. Also meine Frage, welche konkreten Pläne hat denn die Bundesregierung jetzt an Universitäten und Forschungsinstituten die Kernfusionsforschung auszubauen und voranzutreiben, wenn das in Zukunft, wie Sie sagen, ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung sein soll?
Ja, ich habe ja eben bereits auf ITER verwiesen. Das ist tatsächlich das große internationale Projekt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Ich freue mich natürlich über jeden Zwischenschritt und positive Signale. Es ist aber natürlich bei Grundlagenforschung so, dass wir am Anfang nie wissen, was genau am Ende herauskommt. Deshalb müssen wir weiter investieren, uns natürlich nicht allein auf diese mögliche Energiequelle verlassen, aber weiter investieren. Und ich möchte an der Stelle ergänzen zu ITER, insbesondere noch in Deutschland auf die in der Fusionsforschung tätigen Forschungseinrichtungen Max-Planck-Institut für Plasma. Plasmaphysik, also IPP, das KIT, Karlsruher Institut für Technologie, und auch das Forschungszentrum Jülich verweisen, die natürlich in diesem Kontext, im internationalen Kontext, wesentliche Beiträge leisten. Also es ist ein Schwerpunkt der Bundesregierung, insbesondere des BMBF, auch in diesem Bereich weiter in die Forschung zu investieren. Wir sollten da aber natürlich auf mehrere Säulen setzen.
Gut, Sie haben danke. Das Wort zur zweiten Nachfrage. Sie verzichten. Eine weitere Frage stellt der Abgeordnete Frömming.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir haben jetzt eben über Kernfusionsforschung gesprochen. Wie Sie wissen, ist ja die Bundesregierung auch ausgestiegen aus der Erforschung der Kernenergie. Also es ist ja nur noch Forschung zur Sicherheitstechnik oder zum Abwracken der noch bestehenden Reaktoren zugelassen. Halten Sie das für richtig, insbesondere mit Blick auf unsere europäischen Partner und auf die weltweite Entwicklung? Sie haben ja selber betont, man sollte möglichst im Verbund arbeiten. Sollte Deutschland nicht erwägen, wenigstens in die Forschung zur Kernenergienutzung, Stichwort neue sichere Technologien oder Reaktoren, wieder einzusteigen?
Herr Kollege Frömming, es gibt in Deutschland einen von einer breiten parlamentarischen und auch gesellschaftlichen Mehrheit getragenen, damals gesetzliche Entscheidung, seine Energieversorgung in Zukunft weitestgehend aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Auch der Ausstieg aus der Kernenergie damals mit sehr, sehr breiter Mehrheit. Für uns liegt seitens des BMBF deshalb der Schwerpunkt der Forschung im Bereich des Rückbaus kerntechnischer Versuchsanlagen sowie im Bereich der nuklearen Sicherheitsforschung und auch der Strahlenforschung. Und zu allen weiteren Fragen rund um die Kernenergie verweise ich auch gerne an das zuständige BUMUV.
Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Dr. Kraft.
Vielen Dank. Kurz zur Klarstellung, auch Kernfusion ist Kernenergie. Aber ich habe entnommen, und ich begrüße das sehr, und ich möchte, dass Sie das bitte schön bestätigen können, dass Ihr Ministerium in der Kernfusion eine zuverlässige, dauerhafte, möglicherweise auch preiswerte und natürlich nahezu CO2-neutrale Form der Energieerzeugung sieht, auf die wir uns mittel- bis langfristig in Deutschland freuen können. Ist das so richtig?
Ich kann Ihnen versichern, dass wir seitens des BMBF durchaus großes Potenzial in dieser Forschung sehen. Andernfalls würden wir nicht auch mit starker Beteiligung deutscher Forschungseinrichtungen und auch Bundesbudgets dort unterstützen, die Forschung vorantreiben. Insofern Potenzial ist vorhanden. Aber ich habe es eben betont, Grundlagenforschung ist ergebnisoffen. Das heißt, wir sollten uns nicht alleine auf diese Variante verlassen.
Ich rufe auf die Frage 11 des Abgeordneten Lars Rober zur Höhe der nationalen finanziellen Unterstützung für den European Ship Act. Bitte, Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Rover, auf Ihre Frage antworte ich namens der Bundesregierung wie folgt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung begrüßt, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag für einen European Ships Act vorgelegt hat. Das ist ein starkes Signal für den Ausbau der forschungsintensiven Mikroelektronik in Europa. Der Ausbau ist wichtig, um unsere Anwenderindustrien künftig vor Chipkrisen und vor der technologischen Abhängigkeit von anderen Ländern und Regionen zu bewahren. Europa braucht eine eigene Elektronikkompetenz, um seine technologische Souveränität zu sichern. Unter Berücksichtigung der intensiven Debatte um die Mikroelektronik wird von der Bundesregierung derzeit geprüft, welche Ausrichtung des Chips Acts im Interesse der Bundesregierung unterstützt wird. Daraus wird sich die Positionierung zu den Umschichtungen der Mittel der Europäischen Union und zur Bereitstellung möglicher nationaler Mittel ableiten.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielen Dank für die Antwort, Herr Staatssekretär. Ich habe eine Nachfrage. Vor dem Chip Act muss eigentlich noch das Programm Key Digital Technologies finanziert und umgesetzt werden. Wie viel Haushaltsmittel stellt das BMBF dafür in diesem Jahr für den gegenwärtigen Aufruf zur Verfügung?
Herr Kollege, von den BMBF-Mitteln für das Elektronikrahmenprogramm 2021 bis 2024 der Bundesregierung setzen wir ja schon jetzt regelmäßig knapp die Hälfte für europäische Forschungsvorhaben ein. Und dazu gehört insbesondere diese Forschungsinitiative zu digitalen Schlüsseltechnologien, also Key Digital Technologies. Und diese Initiative wird durch den CHIPS Act erweitert, inhaltlich wie finanziell. Und auf den derzeit laufenden Meinungsbildungsprozess habe ich ja eben bereits hingewiesen.
Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Dann habe ich noch eine zweite Frage. Sie sprachen es schon an, dass die Ausrichtung für die Bundesrepublik Deutschland gerade im BMBF diskutiert wird. Insofern ist die Frage ja logisch. inwiefern das BMBF plant, auch das Thema Aus- und Weiterbildung als Teil des European Chip Acts zu adressieren.
Ja, Herr Kollege, ich habe ja eben bereits darauf hingewiesen, dass auch die Ausgestaltung bzw. die Gespräche auf europäischer Ebene Bestandteil eines dieses sehr wichtigen Meinungsbildungsprozesses ist. Und das ist natürlich eines Element des Ganzen.
Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. Wir beenden die Fragestunde. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, vereinbarte Debatte.